Wir starten heute mit unserer Themenreihe Practicing the Way. Dieses Thema heute wird darum gehen, wie werde ich wie Jesus? Wir wollen das Leben vom Meister lernen. Das ist der deutsche Titel des Buches, wo wir zusammen als Gemeinde jetzt die nächsten Woche hineintauchen wollen. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben es schon ein paar Mal hier auch im Gottesdienst gesagt. Wir wollen zusammen in den Hauskreisen diesen Weg gehen, eben von Jesus zu lernen, wie man lebt. Und wenn ihr Lust habt, da tief einzutauchen, auch nach der Predigt heute, ich hoffe, ich kann euch heute Lust machen, da reinzugehen und mit uns als Gemeinde da zu laufen, dann könnt ihr aber auch zusätzlich noch das Buch dazu lesen. Ich kann es nur empfehlen, Leben vom Meister lernen. Ihr könnt auch dieses Buch hinten mal am Infopoint sehen oder unten in der Bibliothek ausleihen. Ihr könnt euch eine Gruppe suchen, dazu später auch noch mehr. Und ich habe euch heute noch ein Buch mitgebracht, das ich sehr empfehlen kann und das möchte ich gleich an den Anfang stellen. Und zwar heißt es auf Deutsch Das Geheimnis des geistlichen Wachstums von Dallas Willard. Ich habe es hier auf Englisch dabei, falls ihr mal reinschauen wollt. The Spirit of Disciplines, auch sehr, sehr zu empfehlen, wo er einfach mal auf den Grund geht, okay, was bedeutet es denn, unser Leben von Jesus zu lernen? Die Frage nämlich, die wir uns stellen sollten heute Morgen, ist, was für ein Mensch bist du oder bin ich? Wenn du dich mal so kurz beschreiben würdest mit so ein paar Worten, wenn du dich jemand vorstellen würdest, was für ein Mensch bist du? Ich habe die Ausbildung begonnen an der Akademie für Leiterschaft, um da Theologie zu studieren. Und das war eines der ersten Fragen, die wir uns beantworten mussten. Und zwar, wer bin ich und wer will ich eigentlich sein? Was ist mein Profil? Und in einem Buch, das wir lesen mussten, war die Frage, was ist das, was mal über dich auf deiner Beerdigung gesagt werden sollte? Diese Frage hast du vielleicht auch schon mal gehört, die wird auch immer wieder mal gestellt. Aber es ist eigentlich schon eine sehr wichtige Frage, weil die uns nämlich mal überlegen lässt, wer bin ich und wer werde ich eigentlich mal am Ende meines Lebens? Weil jeder von uns wird mal irgendwas. Niemand von uns wird nichts, sondern jeder von uns wird am Ende mal ein Erbe hinterlassen mit seinem Leben und Leute werden sich an dich und an mich auf eine bestimmte Art und Weise erinnern. Und vielleicht wirst du mal als derjenige erinnert oder vielleicht willst du als derjenige erinnert werden, der vielleicht immer einen Witz auf den Lippen hatte oder vielleicht der immer gelächelt hat, wenn er ihm jemand begegnet ist. Vielleicht wirst du aber auch als jemand erinnert, der nicht immer mitfühlend war, der eher bitter war als freudig. Vielleicht wirst du auch mal irgendwann als jemand erinnert, der eher oft kritisch war, aber nicht so richtig geholfen hat. Und es ist bitter, wenn man so erinnert wird. Und ich glaube, auf einer Beerdigung wird man selten sowas öffentlich über jemanden sagen. Aber was steckt in den Köpfen? Auch von denen, die dich erleben. Und die Frage auf diese Antwort ist vor allem auch, wie du lebst. Wie du lebst, entscheidet am Ende, wer du werden wirst. Und eine Übung, die wir auch im Studium gemacht haben, die fand ich super und die könnt ihr auch machen mit euren Ängsten oder vielleicht mit jemandem, den du gar nicht kennst, ist einfach mal den Terminkalender zu zeigen. Ich weiß noch, ich hatte das gemacht, ich habe da meinen Terminkalender vor allem auf dem Beamer getan. Ich habe da zu der Zeit relativ genau drinstehen gehabt, was ich immer so mache, weil ich mir das bewusst machen wollte, wie lebe ich denn meinen Alltag. Und dann war das interessant, dann konnte die Dozentin, die mich ja sonst eigentlich gar nicht gekannt hat, konnte dann so von meinem Terminkalender ungefähr sagen, wer ich bin oder was mir wichtig ist, mit was ich halt meine Zeit so verbringe. Und natürlich steht da nicht alles drin, sie wusste natürlich Sachen auch nicht. Aber es ist vielleicht mal eine gute Übung, mal aufzuschreiben, okay, womit verbringe ich denn meine Zeit? Und davon können wir auch größtenteils ableiten, wer wir mal sein werden oder wer wir gerade sind. Also die Frage ist, wer willst du sein? Und ich glaube, gerade unsere heutige Zeit braucht ganz, ganz bewusste Antworten auf diese Sache. Weil es gibt viele Einflüsse, die wir haben in den Medien, durch unsere Smartphones, durch Social Media, durch Fernsehen schon viele, viele Jahrzehnte. Wir kennen es wahrscheinlich gar nicht mehr anders, jeder, der von uns hier ist. Und all das beeinflusst uns und will uns in bestimmte Richtungen bringen. Und sich deshalb zu entscheiden, okay, wer will ich eigentlich sein und wie gestalte ich deswegen meinen Alltag, ist deswegen eine sehr, sehr wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Und diese Frage können wir jetzt schnell beantworten. Wir können einfach sagen, Jesus, der will ich sein, Punkt. Aber wie gesagt, ich glaube, oft ist diese Frage zu kurz gestellt, weil eben immer noch die Frage ist, wie du eigentlich lebst. Und dieser Frage wollen wir uns heute widmen, weil ich glaube, wenn wir als Christen Jesus nachfolgen wollen, dann müssen wir uns diese Frage immer wieder ganz bewusst stellen. Weil ich glaube, gerade dann, und ich glaube, so revolutionär ist Jesus und seine Gedanken, gerade dann wird die Welt uns immer wieder hin und her werfen und immer wieder wegziehen wollen, zu dem eigentlichen Ziel zu kommen. Und deshalb machen wir uns heute drei Sachen bewusst. Und zwar die erste Sache ist, zu wem wollen wir überhaupt verändert werden? Oder sollen wir verändert werden? Was bedeutet das überhaupt, wie Jesus zu werden? Dann, was soll in uns eigentlich überhaupt verändert werden? Und wenn wir die Frage beantworten, auf was eigentlich verändert werden soll, dann können wir auch, glaube ich, die Frage beantworten, wie wir verändert werden sollen. Dann lasst uns einsteigen mit der Frage, zu wem werden wir oder sollen wir verändert werden? Ich glaube, ich muss da auch gar nicht so ganz so viel dazu sagen. Ich werde euch trotzdem ein paar Sachen mitgeben. Aber wenn wir anfangen, gläubig zu werden, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, von ihm zu lernen, dann ist es klar, okay, am Ende wollen wir so werden wie er. Am Ende wollen wir so sein wie Gott. Und es klingt erstmal vielleicht nach einem hohen Ziel, so zu sein wie Gott. Gott ist oft so ein Ideal. Götter sind oft Ideale. Aber das ist auch das, was Jesus sagt. Und das ist auch das, was die Bibel schon von Anfang an den Ausblick hat, als sie sagt, wie der Mensch überhaupt gemacht wurde oder warum er überhaupt da ist. Und zwar vielleicht, die Stelle habt ihr schon mal gelesen, Genesis 1, Vers 28, ich habe sie nicht dabei, ihr könnt sie nachlesen. Da steht, dass der Mensch geschaffen wurde im Ebenbild Gottes. Er war gemacht, dass er so aussieht wie Gott. Und das meint nicht nur, dass er so aussieht, rein äußerlich, sondern auch, dass er sich so verhält, dass er Gott repräsentieren soll auf dieser Erde. Allein schon aus diesem 28. Kapitel 28. Vers der Bibel, wird eigentlich schon klar, zu wem wir eigentlich werden sollen. Und zwar eigentlich zu einer Repräsentation Gottes. Und Jesus hat es uns ultimativ vorgestellt, wie das aussieht. Gott wurde selber Mensch und hat ein Leben vorgelebt, wie wir es leben sollen, in Jesus. Deswegen ist er unser großes Vorbild, deswegen lernen wir von ihm, deswegen laufen wir ihm nach, um ihn nachzuahmen. Das ist der Grund dafür. Und Gott wurde uns da komplett gleich, er hat genauso einen Körper bekommen wie wir. Jesus hatte genauso auch die Kämpfe mit seinem Körper, wie wir sie haben. Er lebt ein Leben wie wir. Mit Geburt, mit einer Kindheit, mit einem Job, den er macht, mit Freunden, die er hat, mit den Herausforderungen, vielleicht finanziell oder anderen Dingen. Vielleicht hatte er Feinde, wie wir manchmal vielleicht Leute haben, die nicht für uns sind. Und all diese Dinge hat er durchlebt und hat uns darin ein Vorbild gegeben. Also wir sollen sein, wie Jesus war. Das ist eine sehr gute Frage. Da ging es darum, dass der Mensch Gott misstraut hat. Da komme ich später noch drauf, was es genau bedeutet. Aber erstmal wollen wir uns darauf konzentrieren, dass wir sein wollen wie Jesus. Und Johannes in seinen Briefen hat es auch klar auf den Punkt gebracht, was es denn bedeutet, zu sein wie Jesus. Erstmal ist es ja nämlich, zu sein wie Jesus, da hat vielleicht jeder erstmal einen anderen Blick darauf, weil jeder vielleicht einen anderen Punkt von Jesus sieht. Aber es gibt eine Sache, wo wir es zusammenfassen können. Und das hat uns Johannes mitgeteilt in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 23. Wir lesen ihn zusammen. Da steht, Gottes Gebot ist, also das möchte Gott von uns, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Und Jesus Christus zu glauben, bedeutet auch, Jesus Christus zu vertrauen. Also ich sehe ihn und ich sehe, was er gemacht hat und ich sehe, was er von mir möchte und ich vertraue ihm beim tiefsten Herzen, dass das das Richtige für mich ist. Und später sagt er dann noch, oder ein bisschen früher in dem Fall, in Kapitel 3, Vers 16, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Das ist das, was Liebe bedeutet. Das ist das, was es bedeutet, wie Jesus zu sein. Und er hat es uns vorgemacht, indem er am Ende seines Lebens sich hingegeben hat, hat sich töten lassen für uns. Und da sollen wir ihm nachfolgen. Wir sollen ihm nachfolgen, genau so zu werden. Genauso an diesen Punkt zu kommen, wo wir sagen, ja, wir legen unser Leben nieder. Wir geben alles auf für unsere Geschwister, für unsere Mitmenschen. Selbst für die, die uns hassen. Wir sollen Personen der Liebe werden. Das ist das, was Johannes uns vermitteln will. Wenn ihr mal das Johannesevangelium lest, wenn ihr mal die Briefe lest, es ist immer wieder die Message, die kommt. Wir sollen lieben, wie Jesus geliebt hat. Das ist daran misst sich deine Nachfolge. Wie sehr du dich für deinen Nächsten hingibst. Wie sehr du ihn liebst und lieben kannst. Nicht dein Wissen, nicht wie viel du von der Bibel weißt, nicht wie viele Verse du zitieren kannst. Sondern was kommt da an Liebe heraus bei all diesen Dingen? Ist es eine einfache Antwort auf die Frage, wer wir werden sollen? Ja, die Antwort ist schon leicht. Der Weg nicht so, hätte ich gesagt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Bänder, die es mal gab. Ich trage kein solches, aber es gab eine ganze Zeit, da haben Leute das getragen, da stand drauf WWJD. What would Jesus do? Das sollte uns erinnern, also was sollte Jesus tun? Das sollte uns in allen möglichen Situationen daran erinnern, was würde jetzt Jesus an meiner Stelle tun? Und es ist ein guter Ansatz. Aber ich glaube, dieser Ansatz, wenn wir immer nur überlegen, was würde jetzt Jesus in dem Moment tun, der kommt zu kurz. Das ist ein guter Ansatz, aber ich glaube, er kommt zu kurz. Ich glaube, das macht es deswegen nicht einfacher, so zu werden wie er. Sondern ganz im Gegenteil, wenn wir es dabei belassen, immer nur zu überlegen, okay, was würde jetzt Jesus in dem Moment machen, dann wird es vielleicht sogar so ein bisschen schwieriger. Und ich habe noch einen Spruch mitgebracht, der soll noch ein bisschen in euch rühren, auch von Jesus, und zwar Matthäus 11. Da sagt er nämlich, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Also ein Mensch, mit dem man erstmal gern was zu tun hat. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Das ist sein Versprechen. Und das könnte man ja meinen, okay, ein Mensch zu werden, der aber alles aufgibt für andere Menschen, das ist aber kein leichtes Joch. Das ist vielleicht keine leichte Aufgabe. Und das ist so eine gewisse Spannung, die sich da aufbaut. Und diese Spannung, über die wird es jetzt gleich noch gehen. Wie können wir von Jesus lernen? Wie können wir immer mehr so lieben, wie er geliebt hat? Und wie kann das gleichzeitig leicht sein? Und wie kann das mir gleichzeitig Ruhe geben? Und bevor wir zum Wie kommen, schauen wir uns aber noch an, was soll eigentlich verändert werden? Und auch Jesus hat darauf eine Antwort. Er sagt in Markus 7, Vers 21, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind. Also er sagt, wenn da Leute sind, die sind zornig, wenn da Leute sind, die sind bitter, die sind eifersüchtig, die können sich sexuell nicht in ihren Grenzen halten, sie essen zu viel, all diese Dinge, wo wir sagen, da schlagen wir Menschen aus und schaden damit anderen, dann sagt er, das kommt eigentlich aus dem Herzen des Menschen. Jetzt ist es der Begriff Herz schon so sehr, sehr stark geprägt, auch von unserer Kultur, was es denn bedeutet. Wahrscheinlich denken wir bei Herzen oft so ein bisschen an unsere Emotionen und was sagt mir mein Herz? Dann würden da manche vielleicht sagen, ah nee, mein Herz nachfolgen ist eine schlechte Idee, denn es will ja nur böse Sachen. Also was ist das Herz eigentlich genau? Und wir müssen uns natürlich anschauen, was meint die Bibel mit Herz oder was hat Jesus damit vielleicht gemeint? Und wenn wir dieses Wort einfach mal nachschauen in so einem Wörterbuch und es auch mal gesamtbiblisch anschauen, dann merken wir, das Herz bedeutet, oder das Herz ist eigentlich das, was einen Menschen komplett ausmacht. Das griechische Wörterbuch sagt, das ist das äußere und geistige Dasein des Menschen. Ich habe es euch unten hingeschrieben. Also es ist nicht nur das, was ich fühle, sondern es ist gleichzeitig auch das, was ich denke und was ich mache, also mein Äußeres, so was ich euch zeige von mir, was ich spreche und was ich tue. Das ist das Herz. Also er meint, aus dem ganzen Sein des Menschen heraus kommen diese bösen Gedanken. Und ich habe euch mal so ein bisschen vereinfacht. Ich weiß, manche von euch werden es vielleicht sagen, aber was ist mit den anderen Sachen? Aber ich habe es euch mal ein bisschen vereinfacht für die Predigt. Eine Skizze eines Menschen mitgebracht. Und zwar sagen wir einfach mal heute Morgen, wir sagen heute Morgen einfach mal, der Mensch besteht aus Denken und Körper, was man vielleicht manchmal auch als Seele bezeichnet. Also das, was unser Bewusstsein ausmacht. Das unterscheidet uns auch ein bisschen von den Tieren, das unterscheidet uns von der Pflanze, die haben ja auch einen Körper. Aber wir Menschen sind noch ein bisschen mehr, wir haben auch eine Seele. Und diesen Geistpart, den klammern wir mal momentan einfach ein Stück aus, weil ich glaube, dass da sehr viel verschwimmt miteinander. Aber wir sagen einfach mal, der Mensch ist Denken und Körper. Und dann ist uns ziemlich schnell bewusst, dass wenn wir uns auf den Weg mit Jesus machen, dass sich unser Denken ändern muss. Und unser Denken zu ändern, da sind wir hier im Westen, 21. Jahrhundert, wir haben 2 Jahrhunderte Aufklärung hinter uns, da sind wir ziemlich gut. Da haben schon viele Leute gesagt, ja, dein Verstand und dein Denken, das ist sehr wichtig und damit erkennst du die Welt und so weiter und so fort. Da liegt ein großes Gewicht da drauf. Und dass du allein heute hier bist und mir zuhörst, verändert dein Denken. Wenn du heimgehst und ein Buch liest oder vielleicht zu Abend, dann verändert es dein Denken. Wenn du dir Sachen anschaust, im Fernsehen oder auf YouTube oder eine Serie schaust, dann verändert es dein Denken. In der Schule und so weiter. Da sind wir ziemlich gut drin, unser Denken zu verändern. Aber ich glaube, dass wenn wir nur auf das Denken schauen, dann vergessen wir was. Dann vergessen wir, dass wir Menschen mehr sind als nur unser Kopf und das, was wir eben mit unserem Verstand oder mit unseren Gedanken erfassen können. Denn wir haben auch noch einen Körper. Und der Körper spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle für dein Leben und wie du dich verhältst. Gott hat uns diesen Körper geschenkt. Er hat uns diesen Körper ganz bewusst gegeben. Er wollte nicht nur, dass wir nur denken, er wollte auch, dass wir uns mit dem Körper ausdrücken. Und der Körper ist nun mal das Medium, das Mittel, mit dem du dich ausdrückst. Ohne Körper gibt's dich nicht. Und ich würde es auch in Ewigkeit nicht ohne deinen Körper geben. Das sagt auch die Bibel. Das sagt spätestens Paulus, wenn er sagt, der Körper wird mal irgendwann die Erde fallen und er wird vergehen und sterben. Das erleben wir alle. Und dann gibt es einen neuen Körper. Dann kommt was Neues und du wirst wieder einen neuen Körper haben. Also Gott hat dich nie ohne Körper gedacht, sondern immer mit. Und deswegen ist die Frage, was sich alles verändern soll, auch die ganz klare Antwort, ja, dein Denken soll sich verändern, deine Gesinnung soll sich verändern, aber auch dein Körper soll sich verändern. Weil durch den drückst du dich aus, durch den liebst du Menschen, durch den sprichst du. Den dürfen wir nicht vergessen. Und in welchem Zustand sind wir denn gerade? Wir sind in einem Zustand, wo wir zwar Gott repräsentieren sollen, wo wir es aber als gesamte Menschheit oft nicht tun. Und zwar sind wir oft nicht Abbilder Gottes, sondern wir sind Zerrbilder Gottes. Es bedeutet, Gott hat sich uns eigentlich so gedacht, dass wir ihn repräsentieren, dass wir Personen der Liebe sind, aber wir sind aus diesem Zustand rausgefallen. Wir haben ihn misstraut. Wir haben Gott misstraut und haben gesagt, Gott ist nicht der richtige Weg für mich, für uns. Und wir sind zu Zerrbildern geworden, wir sind verzerrt worden, wie wir als Menschen sein sollen. Und es betrifft unser Denken, aber das betrifft auch unseren Körper. Und wie ist es passiert? Das ist passiert durch die Sünde, die am Anfang bei Adam und Eva schon Thema ist, die sie aus diesem vertrauten Verhältnis zu Gott hinaus bewegen. Und es ist nicht nur Sünde, die sie tun, sondern es ist Sünde, die auch uns angetan wird. Das ist Sünde, die um uns herum passiert. Diese Sünde verzerrt den Menschen. Diese Sünde verzerrt mich. Und es ist eben nicht nur, was ich anderen antue, sondern auch Sachen, die mir angetan werden. Und ich habe euch so ein paar Beispiele mitgebracht, damit ihr das einordnen könnt. Sprechen wir von dem, was wahrscheinlich am meisten eine Rolle spielt in unserer Gesellschaft heutzutage, und zwar ist es sexuelle Reinheit. Ich glaube, gerade da merken wir am meisten, wie sehr unser Körper eigentlich nicht mehr mit dem übereinstimmt, was Gott sich gedacht hat. Gott sagt, Sexualität ist gut und ich habe das geschaffen, aber ihr missbraucht es. Ihr lebt es in Bahnen aus, die ich mir nicht gedacht habe. Und wenn ich als Mensch da drauf schaue, wenn ich da als Tobi drauf schaue, dann sage ich da, ja, okay, ich sehe das und ich möchte das annehmen mit meinem Denken und ich habe das verstanden, aber mein Körper macht oft ganz andere Dinge. Und bin mir sicher, die meisten von euch haben das auch schon erlebt. Und da merke ich, mein Körper, der ist da immer noch verzerrt. Durch die Sünde, die ich selber getan habe, durch das, was mir angetan wurde, durch das, was um mich herum passiert. Da wurde mein Körper in was anderem, der ist was anderes gewohnt, wie das, was Gott eigentlich will. Da muss ich was verändern. Und das kann ich noch so sehr wollen, aber es funktioniert manchmal nicht. Und es ist in ganz vielen anderen Sachen auch so. Was ist, wenn jemand zu dir kommt und mal seine ganz ehrliche Meinung zu dir sagt? Er schenkt dir mal reinen Wein ein. Und du hast vielleicht noch am Morgen dir gedacht, ja, ich will unbedingt Personen lieben und dann kommt dir plötzlich jemand und sagt dir was ins Gesicht, das dir gar nicht gefällt. Was passiert in dir? Da kommen plötzlich Emotionen, du verkrampfst dich vielleicht, ich weiß nicht, was du für ein Typ bist und wie du reagierst, aber dein Körper wird irgendwie reagieren. Und es wird ausmachen, wie du dann ihm begegnest. Oder hier sagt man manchmal, du hast eine richtige Gluscht. Du hast richtig Bock, jetzt was zu essen. Du hast jetzt Lust auf Chips, auf was Süßes, das ist so ein bisschen klischeehaft, gell? Aber du willst jetzt unbedingt noch die zweite Portion, obwohl du schon weißt, dass du schon satt bist. Halt auch da merken wir, unser Körper sagt manchmal, ich will jetzt dann noch was, obwohl dein Verstand eigentlich sagt, nein, ich will das eigentlich nicht. Dein Denken ist schon so, aber dein Körper ist da irgendwie noch nicht. Oder du isst mal, du vergisst mal eine Mahlzeit zu essen, Mittagessen. Zu wem wirst du dann? Wenn du mal einen Tag lang nichts zu essen kriegst. Und dein Körper sich auch einmal kommt und wehrt. Oder du wirst wütend, weil deine Gefühle irgendwie sich überschlagen. Vielleicht ist es auch so, dass du in Gesellschaft gehst und du Angst bekommst. Du verkrampfst dich, du kannst gar nicht mehr richtig denken, du bekommst einen Tunnelblick, weil du nicht gern unter Gesellschaft bist oder nicht gern unter bestimmter Gesellschaft bist. All diese Dinge, da merken wir, da reagiert unser Körper mit, und so sehr wir auch wollen und so sehr wir auch uns das einprägen möchten, manchmal funktioniert es nicht, weil unser Körper nicht mitmacht. Und verstehe mich nicht falsch, unser Denken ist wichtig und wir müssen erstmal wissen, dass diese Dinge wichtig sind. Unser Verstand muss erstmal verändert werden. Aber wir dürfen unseren Körper nicht vergessen in diesem Prozess. Das ist der Punkt, den ich euch heute Morgen vor allem darüber, was verändert werden soll, euch beibringen möchte, dass ich sagen will, euer Körper ist wichtig, unser Körper, mein Körper ist wichtig, in diesem Prozess zu liebenden Personen zu werden. Genau, die Veränderung muss tiefer gehen, als nur diese Predigt heute Morgen zu hören, als nur jeden Tag was zu lesen. Es muss tiefer gehen. Und deswegen kommen wir zur letzten Frage: Wie werden wir verändert? Wie passiert das? Und da kommen all diese Dinge, die wir auch bei Practice in the Way jetzt thematisieren wollen, spielen jetzt da eine Rolle. Das ist, was er hier auf Englisch Spiritual Disciplines nennt. Oder geistliches Wachstum. Nachfolger zu sein zu der Zeit von Jesus hat bedeutet, da ist ein Mensch, der kommt zu mir und er sagt mir, folg mir nach. Was bedeutet, ich bin aufgestanden und ich bin ihm nachgelaufen mit meinem Körper und habe angefangen, sein Leben nachzuahmen. Das bedeutet nicht, ich habe nur zugehört, was er den ganzen Tag sagt, das auch, das auf jeden Fall gehört es dazu, sondern ich habe halt auch genauso gegessen wie er. Ich habe halt genauso geschlafen wie er. Ich habe halt genauso diesen Rhythmus in meinem Leben gehabt wie er, wie Jesus es hatte. Und deswegen geht es mehr wie bloß um Denken, sondern es geht auch darum, welche Gewohnheiten habe ich? Wie sieht mein Terminkalender aus? Was tue ich denn jeden Tag, jede Woche und so weiter? Dahin muss diese Veränderung kommen, so tief muss sie gehen. Genau, zuerst das Offensichtliche: Wir werden verändert durch Lehre. Du wirst verändert, indem du mir heute Morgen zuhörst. Du wirst verändert, indem du diese Bücher liest. Du wirst neue Perspektiven auf Dinge bekommen. Das ist ein Teil deines Prozesses, dass wir so werden wie Jesus. Und wir müssen das lernen. Wir müssen lernen, wer Gott ist. Wir müssen lernen, wie er uns sieht. Wir müssen lernen, wie er die Welt sieht. Das gehört auf jeden Fall dazu. Und eine zweite Komponente ist, wie wir verändert werden, ist der Heilige Geist. Wir werden verändert durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, Gott gibt uns die Kraft, dass diese Veränderung stattfinden kann. Wir werden von der verändert sich sowieso nie zu, ja, er wird sich verändern. Weil wir den Heiligen Geist haben, weil Gott uns die Kraft dazu gibt, dass unser Charakter, das, was am Menschen am schwersten zu formen ist, das kann Gott durch seinen Heiligen Geist verändern. Und den gibt er uns, wenn wir mit ihm auf den Weg gehen, wenn wir ihm sagen, ich will von dir lernen. Und ohne ihn geht es, glaube ich, nicht. Ohne ihn werden diese Dinge nicht verändert. Aber jetzt eben kommt der Punkt mit unserem Körper. Und ich habe euch ein paar Bibelverse mitgebracht, einfach um das nochmal zu unterstreichen. Ich will, dass ihr überzeugt heute nach Hause geht. Deswegen schauen wir uns die ersten drei Bibelverse an. Ich gehe sie nur schnell durch. Ihr könnt sie dann später nochmal nachlesen. Jesus sagt eben, das habe ich schon erwähnt, folg mir nach. Das heißt, leb mein Leben, ahm mein Leben total nach. Von morgens beim Frühstück bis abends zum Schlafen gehen und über die Nacht hinweg. Mach das, was ich gemacht habe. Es geht tiefer wie bloß das, was ich euch sage. Dann sagt er, ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Und das ist das Interessante, denn jeder, der von ihm in Ordnung gebracht wurde, naja, das sollte gebracht heißen, dich gebraucht, wird so sein wie er. Ich habe das ganz bewusst so übersetzt. Das steht vielleicht in euren Bibelstellen ein bisschen anders in euren Bibeln. Aber von ihm in Ordnung gebracht ist so das, was in diesem Wort noch mitsteckt. Weil es zeigt, okay, ich ordne euch wieder ein von diesem Zerrbild in dieses Bild Gottes. Und dann sagt er zum Beispiel in Lukas oder auch in Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt, wo er ganz lang drüber redet, wie wir uns verhalten sollen, sagt er, und jeder, der zu mir kommt und es hört und sie ausführt, diese Worte ausführt. Also es geht ihm um, ich mache das auch. Und dann, Jesus hat es immer wieder erwähnt. Jesus hat es vorgelebt mit seinen Jüngern. Das ist das, was wir im Evangelium lesen, was passiert. Und Paulus, der hat es einfach aufgenommen. Der hat es genauso gemacht. Wenn wir zum Beispiel in 1. Timotheus schauen, da sagt er, trainiere dich, zu Timotheus, viel mehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und dieses Trainieren, ich habe es auch ganz bewusst als Trainieren übersetzt, ist dieses Wort für Gymnasio. Das war früher der Begriff für Sport, oder du kennst von Gymnasium, von unserer Schule. Aber das war der Ausdruck für Sport. Also er meint hier nicht nur ein, ich trainiere meinen Kopf, sondern er meint ein, trainiere dich mit deinem ganzen Körper, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und in Philipper sagt er, lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Also er sagt nicht nur, macht nur das, was ich euch sage, sondern hey, schaut drauf, was ich die ganze Zeit gemacht habe, während ich bei euch war. Und macht es auch. Ahmt mein Leben nach, was ihr als Vorbild hattet. Und genauso auch in 1. Korinther 11, da sagt er, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Hey, ahmt mich nach, aber nicht nur, hört nicht nur auf das, was ich sage, sondern schaut, wie ich gelebt habe, schaut, wie ich meinen Alltag gestaltet habe. Und lasst euch da drin verändern. Okay, was hat denn Jesus und Paulus getan? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Also jetzt, wir leben nicht mehr zur Zeit von Jesus und wir haben auch nicht mehr Paulus als Beispiel, als lebendes Beispiel unter uns. Aber wir haben sehr, sehr viele Hinweise, was sie denn in ihrem Alltag gemacht haben. Und wir schauen uns das erst bei Jesus an. Da haben wir so ein paar Hinweise. Und zwar der erste Hinweis ist am Anfang vom Matthäus-Evangelium. Da heißt es, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Wow, nach 40 Tagen, 40 Nächten. Ich hätte schon nach 2 Tagen Hunger. Aber er hat gefastet. Oder zum Beispiel Markus 1. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus und ging an eine einsame Stätte und betete dort. Das lesen wir immer wieder in den Evangelien, dass Jesus weggeht von den Leuten und sagt, ich muss jetzt in die Einsamkeit gehen, ich muss da beten. Das ist was, das hat er regelmäßig wohl gemacht. Oder in seiner Bergpredigt. Da sagt er nicht, gebt den Armen, betet, fastet. Das sagt er nicht. Er sagt, wenn ihr den Armen gebt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet. Also er ist wohl davon ausgegangen, die Leute wissen das sowieso schon, dass man das macht. Der lebt ja in einer ganz anderen Kultur, in einer ganz anderen Zeit, in der jüdischen Kultur. Und die Leute, die Pharisäer, von denen wir da oft lesen, die Hochreligiösen, die haben das alles schon gemacht und haben den Leuten gesagt, die sollen das machen. Der musste das denen nicht nochmal extra sagen. Das war völlig klar, das war auch den Jüngern völlig klar, dass sie beten, dass sie 3-mal am Tag beten. Das war klar. Auch, dass sie fasten. Dass den Armen was gegeben wird. Das war in ihr Gesetz eingegeben, dass den Armen gegeben wird. Das hat Gott ihnen gesagt. Das sind so ein paar Hinweise von dem, wie Jesus denn seinen Alltag gestaltet hat. Was hat Paulus gemacht? Wir haben die Apostelgeschichte, da erfahren wir ein bisschen was er so gemacht hat. Und wir sehen ähnliche Sachen. Paulus begegnet Jesus, er wurde blind und was hat er gemacht? Er hat gefastet. Er aß nichts und trank nichts und später in Vers 11 lesen wir, er hat auch gebetet. Das ist auch ein Teil. Er hat sich Zeit genommen, um mit Gott zu reden. Und dann Apostelgeschichte 13, Vers 2, die ganze Gemeinde dort diente und fastete. Und Apostelgeschichte 14, 23, auch dort, betend und fastend vertrauten sie den Ältesten, den Herrn an. Also die haben neue Leute eingesetzt, was haben sie gemacht? Sie haben für sie gebetet und sie haben gefastet. Und das ist auch sehr, sehr, sehr prägnant, diese letzte Vers in 1. Korinther, wo es dann eben heißt, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, also das sagt auch Paulus, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Also er sagt, ich behandle meinen Körper so, dass ich in diese Linie bekomme, die Gott sich für ihn gedacht hat. Ich behandle ihn wie einen Sklaven, dem ich meinen Willen aufzwinge. Er war sich bewusst, dass sein Körper da eine ganz elementare Rolle spielt, in diesem Prozess so zu werden wie Jesus. Und deshalb ist die Frage, wenn Jesus das getan hat, warum dann nicht auch wir? Wenn Jesus, der Sohn Gottes, der den Heiligen Geist von klein auf hatte, der nie eine Sünde begangen hat, wenn er all diese Dinge getan hat, wenn in der Bibel steht, im Hebräerbrief, auch er musste gehorsam lernen, warum machen nicht auch wir das mit vollem Eifer, wenn wir Personen der Liebe werden wollen? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stellen muss. Deswegen muss ich mich immer wieder an diese Dinge erinnern. Und vielleicht bist du auch heute Morgen da und sagst, hey, ich bin schon da 20, 30 Jahre unterwegs, ich weiß schon, wie das läuft und ich bete auch und das mache ich auch schon lange und das ist gut, das ist sehr gut, mach weiter. Und auch wenn du da bist, ja, ich faste ja auch schon jede Woche und so, ja, sehr gut, mach weiter. Und manchmal müssen wir immer wieder daran erinnert werden, auch Jesus hat diese Dinge gemacht. Auch Jesus hat sich mal einen Tag Auszeit genommen und war ganz alleine, nur um zu beten. Auch er hat es gebraucht. Und er ist das ultimative Vorbild. Und die Jünger haben das damals gesehen. Und sie haben es nachgeahmt. Ich glaube, sie wussten danach, wie sie ihren Alltag gestalten sollten, damit sie immer mehr so werden. Und ich glaube, gerade diese Dinge, Einsamkeit. Ein Pfarrer aus Buxach hat zu mir mal gesagt, er hat immer... ist man mit Leuten so einen Tag weggegangen, er hat es auch mal länger gemacht. Und dann mussten die mal so einen Tag und eine Nacht draußen sein. Und er hat gesagt, die stärksten Männer, die gestandensten, die nie was von sich geben, wurden gebrochen. Nur durch diesen Tag draußen. Sie haben geweint, sie sind aus sich rausgekommen. Ich glaube, so eine Zeit alleine, das deckt in uns Dinge auf. Es macht uns nicht kaputt, vor allem nicht, wenn du es mit Gott machst. Sondern es deckt Dinge in uns auf. Das lässt uns mal ehrlich werden, was wir eigentlich denken, was wir eigentlich fühlen. Und es ist gut. Das ist sehr gut. Aber da ist unser Körper dabei. Wenn wir fasten, ich habe es vorhin erwähnt, wenn wir mal einen Tag lang nichts essen, dann das lässt uns auch mal richtig ehrlich werden, wie sehr wir eigentlich lieben können. Und es ist gut. Es ist manchmal nicht angenehm. Das wusste auch Paulus schon, als er sagt, ich behandle meinen Körper wie ein Sklave. Es ist nicht immer angenehm, aber ich bringe ihn da drunter, damit mein Körper auch lernen kann, du brauchst nicht immer was zu essen, damit du jemanden lieben kannst. Sondern du sollst so werden, wie Gott ist. Und all diese anderen Sachen, das Beten, das Amen geben, auch in Gemeinschaft zu leben, in einer Gruppe, wo man sich vielleicht miteinander verpflichtet, auch wenn es schwierig wird, anderen zu dienen. Das sind alles Punkte, da gehst du mit deinem Körper mit hinein, dann bist du ganz mit einem ganzen Menschen da. Es geht nicht darum, eben zu sagen, ah, das gehört jetzt nur meinem Körper und das gehört mein Denken. Wir sind eine Sache. Wir sind ein ganzheitlicher Mensch. Und am Ende will ich euch noch so ein paar harte Fakten mitgeben. Das erste ist, Gott wird es nicht ohne dich tun. Du kannst es wollen, du kannst dir auch vornehmen, so zu werden wie Jesus und immer noch mehr eine Person zu sein, die liebt. Aber wenn du nicht Gott den Raum gibst zu wirken, dann wird er es nicht tun. Der wird es nicht ohne dich tun. Es passiert auch nicht nur nebenbei, sondern du musst dich ganz bewusst dafür entscheiden, jeden Tag dein Leben so zu gestalten, dein Leben so zu formen. Und deswegen machen wir mit euch Practice in the Way. Ja, es ist nicht so, weil wir irgendwie den Auto total cool finden oder es jetzt irgendwie ein Hype ist, sondern weil wir gemerkt haben, okay, es ist ein schöner und guter Weg, um uns da hineinzuführen. Und die Leute, die das gemacht haben, die haben auch nur solche Bücher gelesen, haben gemerkt, okay, irgendwie hat man bei 2000 Jahre Kirchengeschichte, könnte man eigentlich noch was lernen von dem, was Nachfolge bedeutet. Und dann haben sie es umgesetzt. Und auch das können wir tun. Leute, wir haben so ein reiches Erbe, aus dem wir schöpfen können, wo Leute sich schon Gedanken gemacht haben. Wie kann ich Gott Raum in meinem Leben geben, damit ich verändert werde? Und genau das ist es, was wir da auch machen wollen. Und das Zweite ist, geistliche Veränderung braucht viel Zeit. Manchmal wünschen wir uns, dass wir in den Gottesdienst gehen oder auf eine Veranstaltung oder jemand betet für uns, dann ist es sofort anders. Es wäre schön, wenn es so wäre. Manchmal ist es auch so in bestimmten Dingen, dass wir von Süchten befreit werden, dass wir von Krankheiten befreit werden. Aber ich glaube, diese tiefsten charakterlichen Veränderungen, die brauchen viel Zeit. Und Gott gibt uns aber die Kraft, dass wir dahin kommen können. Es ist nicht hoffnungslos, es ist nicht aussichtslos, sondern Gott gibt uns diese Kraft und das Gelingen. Aber es wird Zeit brauchen. Es ist genauso, wie wenn du Sport machst und seit 20 Jahren keinen Sport mehr gemacht hast, dann braucht es einfach vielleicht nochmal 10 Jahre, bis du es wieder reingeholt hast. Aber es gibt's. Es gibt Hoffnung. Und am Ende, und das als Ausblick, es geht nicht nur darum, dass du funktionierst. Es geht nicht nur darum, dass du jetzt ein anderer Mensch bist und mehr liebst und deswegen irgendwie allen anderen mehr dienen kannst, sondern es geht darum, dass du in eine tiefere Beziehung mit Gott kommst. Und Jesus beschreibt es so in Johannes 17, Vers 21. Er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Und was Jesus hier beschreibt, ist eine tiefe, innige Gemeinschaft zu haben. Ein Ineinandersein, so tief und so liebend, wie man nur sein kann. Ruhe zu finden, Frieden zu finden, Balance zu finden für seinen Alltag. Und das werden wir finden, wenn wir Gott in diesen Dingen Raum geben. Wenn wir unseren Alltag immer mehr so umgeschalten, geht es darum, dass du immer mehr Gemeinschaft, liebende Gemeinschaft mit Gott hast. Also die Frage ist, um sie am Anfang nochmal aufzugreifen, wer wirst du sein am Ende deines Lebens? Und welche Entscheidungen triffst du heute und morgen und übermorgen, nächste Woche, die nächsten 2 Wochen, wie du lebst, wie du deinen Alltag gestaltest? Und der Mensch wirst du sein am Ende deines Lebens. Der Mensch, an den Menschen wird man sich erinnern, wenn du mal stirbst. Und Leute auf deine Beerdigung gehen. Also geht mit uns zusammen auf diesen Weg. Auch jetzt im Lobpreis. Bring es vor Gott hin. Sag ihm, was du ihm sagen willst. Nimm dir vor, ja, ich will da einen Schritt gehen. Und dann, genau, setz es um. Lass uns zusammen am Ende aufstehen. Wenn du möchtest, dann bete ich. Und dann gehen wir zusammen in den Lobpreis. Vater, ich danke dir, dass du uns einen Sinn für unser Leben gibst. Danke, dass du ein Bild hast, wie wir sein sollen. Das erleichtert mich und es nimmt mir die Last, dasselbe entscheiden zu müssen. Danke, dass du uns Kraft gibst. Danke, dass du uns vorgelebt hast, wie wir es tun dürfen, wie wir es umsetzen dürfen und dass wir jetzt wissen dürfen, wir können da drin gehen. Du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest als ganze Gemeinde, als jeder Einzelnen, mir als Tobi, was es bedeutet für mein Leben, für meinen Alltag. Heiliger Geist, und ich bitte dich, setz es unter uns frei, dass wir immer mehr lieben können, dass wir uns immer mehr hingeben können, dass wir uns immer mehr zurückstellen können für andere.